Ihr Lieben, ihr hört eine Episode aus meinem Buch Markus glaubst du an den lieben Gott, was ich 2012 veröffentlichen durfte. Und die Geschichte, die kommt, spielt sich 2008 ab. Fast 12 Jahre her. Seitdem ist alles gut gegangen. Keine Sorge. Viel Spaß beim Zuhören.
Du siehst müde aus, Markus, höre ich von einigen Seiten. Ich bin müde. Ich werde nach vielen Jahren der Abstinenz rückfällig und habe das Gefühl, meine Welt bricht zusammen. Ich habe meinen eigenen Selbstmord auf Raten vor Augen und ich begreife nicht, was mit mir los ist. Eine Idee wächst in mir. Wie wäre es, wenn ich auf Zeit in ein Kloster gehe? In zwei Klostern erreiche ich nichts, habe ich da vielleicht gekniffen, mich nicht genug angestrengt? Das würde mich im Nachhinein nicht wundern. Ich bin zu diesem Zeitpunkt alles andere als bereit für Anstrengung und langes Suchen. Oder zur Kur. Ich melde mich telefonisch in einer Klinik in Bad Zwischenahn für den Januar an. Gut gemacht. Das gibt mir Kraft, denn ich habe eine Perspektive. Es ist später Herbst und wir arbeiten wieder für die Dreisten Drei. Bis kurz vor Weihnachten sind wir an Originalschauplätzen und drehen hunderte von Sketchen. Endlich ist Weihnachten. Meine Familie merkt mir nichts an, nur Barbara weiß, dass ich auf dem Zahnfleisch gehe. Und was passiert? Ein Traumschiff-Dreh flattert ins Haus. Es wird meine zweite Begegnung mit dieser klassischen Familienunterhaltung. Ich treffe mich mit dem Produzenten, erfahre alles über die Rolle, die für mich geschrieben wurde. Hut ab vor Wolfgang Rademann. Er ist ein klarer Mensch und mag es, wenn man mit ihm Tachles redet. Als ich ihm offen erzähle, dass ich keinen Alkohol mehr trinken möchte, sorgt er dafür, dass jeden Abend beim Essen ein großes Saftglas Schwarze Johanna vor mir steht und nachgeschenkt wird. Da musst du dich nicht ständig rechtfertigen, verstehst du? Das erste Mal hatte er mich in eine spannende Folge, die in Thailand spielte, hineinschreiben lassen. Das war ganz zu Beginn meiner Ehe mit Barbara. Sie kam damals mit auf die Reise, machte dort ihre ersten Erfahrungen mit vielen Künstlern auf engem Raum. Wolfgang Rademann hat sie in ihr Herz geschlossen und sie ihn in ihres. Und sie spürte damals, dass er mir immer treu bleiben würde. Diesmal würde es nach Papua-Neuguinea gehen. Stolz überreicht mir Wolfgang ein umfassendes Buch mit Recherchen über Land und Leute. Hier hast du was zu lesen, mein Kleiner. Dann geht es aber erst einmal nach Bad Zwischenahn. Eine Klinik für Krisenintervention, das Ergebnis einer mutigen Selbsteinschätzung meinerseits. Koffer packen. Ich verfalle in die übliche Aufregung à la Markus. Die kennen Sie noch gar nicht? Ich packe immer alles ein. Am liebsten will ich diesmal gleich alles für den Traumschiffdreh mitnehmen. Drei große silberne Koffer ziehen in der Woche vor meiner Abreise nach Ammerland unser Wohnzimmer. Also auch über Silvester. Eine schon verschollen geglaubte Marotte von mir kommt wieder zum Vorschein. Das Akten-Dokumente-Korrespondenzen-Transfersyndrom. Mein halbes Büro soll mit. Es könnte ja sein, dass in Europa ein Krieg ausbricht. So eine Art Urahnung muss das sein, dass das eines Tages doch passiert. Terroristen überfallen Mitteleuropa großflächig. Ich sollte besser lernen, einmal loszulassen. Das tue ich jedoch überhaupt nicht. Bad Zwischenahn wird erholsam. Erst als der Leiter der Klinik in der letzten Woche meines Aufenthalts anreist, kommen Fakten auf den Tisch. Sie sollten Mut fassen, eines von diesen Treffen von Menschen zu besuchen, die das gleiche Problem haben wie Sie. Morgen ist ein solches. Hier, ich schreibe Ihnen die Adresse auf. Ich gehe hin und höre zu. Ich versuche zu verstehen. Ich rede mir verzweifelt ein, dass hier mein neues Leben beginnen könnte. Jetzt kommt auch in der Klinik etwas mehr Gesundheit an meine Seele heran, indem ich zum ersten Mal meinen Kontrollverlust reflektiere und mir meine Machtlosigkeit gegenüber dem Stoff, meine Krankheit, eingestehe. Ich merke mir den Namen der Gruppe und verabschiede mich auf meine Reise nach Papua-Neuguinea. Alles geht so schnell, dass ich vergesse, dass es meine Sucht gibt. Zum Flughafen und los. Kaum angekommen, hat mich mein Beruf mit all seinen schönen Seiten wieder einmal voll eingenommen. Ich bin ausgeglichen und befinde mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere, denke ich. Es soll gefälligst Spaß machen, das Leben. Doch die Reise bringt mir den ersten Vorgeschmack auf meine endgültige Kapitulation vor den Drogen. An einem heißen Drehtag in Papua-Neuguinea gerate ich in eine Zwickmühle. Unser Regisseur lässt aus meiner Sicht den Macho gegenüber anderen, schwächeren Kollegen raushängen. Sowas hassen die meisten Schauspieler. Wir sind beim Film und nicht beim Kommiss. Aber er ist nun mal der Regisseur und ich muss mich arrangieren. Ich schaue etwas entrüstet und lasse eine beschwichtigende Bemerkung fallen. Großer Fehler. Die nächsten Watschen bekomme ich. Wenn ich in solchen Momenten den Ärger runterschlucke, bekomme ich Probleme mit dem Magen. Besser wäre es, meine Meinung zu sagen, und zwar in angemessener Art. Aber wer kann das schon? Nun, für einen süchtigen Menschen ist zum Beispiel ein angemessener Ton sogar unumgänglich. Andernfalls verselbstständigt sich gerne mal ein handfester Streit. Nur die Ruhe? Das schaffe ich nicht so ohne weiteres. Zum Schutz kapsel ich mich in meiner drehfreien Zeit ab. Frau und Kind sind glücklicherweise mit dabei auf dieser famosen Weltreise. Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Indien, Malediven und Papua-Neuguinea. Und zusammen genießen wir die Faszination von Urwald, Inselwelten und Meeresrauschen. Wir können ruhig dankbar sein für diesen tollen Ausflug. Das bisschen Arbeit. Aber ausruhen muss ich trotzdem. Ich schlafe viel auf dieser Reise. Meine ganz persönliche Schusseligkeit ist ja immer dann besonders präsent, wenn ich entspanne. Doppelfehler. Ich komme mehrmals zu spät zu privaten Verabredungen mit dem Regisseur. Verschlafen. Er sucht den Kontakt zu mir, ich aber nicht zu ihm. Schließlich wird es ihm zu blöd und so schnauzt er mich bei einem Teamausflug vor versammelter Mannschaft an. Recht hat er. Nur immer feste draufhauen. Wie heißt es in einem polnischen Volkslied meiner Vorfahren so schön? Was uns nicht kaputt macht, macht uns härter. Ein persönlicher Angriff vor versammelter Mannschaft? Darauf habe ich keine gute Reaktion parat. Ich drehe ihm den Rücken zu und springe von Bord. In diesem Moment sind wir nicht auf der MS Deutschland. Es ist nur ein Ausflugsschiff und wir befinden uns noch im Hafen. Trotzdem, das ist gefährlich und dumm. Ich schäme mich und spüre, wie mein Suchtdruck steigt. Bitte nicht, ich möchte es schaffen, bitte nicht, bete ich. Aber die Zeit ist nicht reif für Genesung. Die darauffolgenden Wochen auf See und in vielen exotischen Ländern sind gekennzeichnet von einem stetigen Zermürben meiner selbst. Ich trinke heimlich und werde von der Scham darüber regelrecht aufgefressen. Es ist einfach nur entsetzlich, dieser Zustand. Ich bilde mir ein, dass Barbara und Julius nichts davon spüren. Ich mache einfach meine Arbeit und es ist so heiß, dass wir gemeinsam versuchen, wenigstens einen kühlen Kopf zu bewahren. Das funktioniert ein paar Tage. Der Papua-Neuguinea-Dreh dauert lange. Wir fliegen im Anschluss die direkte Strecke nach Sydney und genießen als Familie ein wenig Down Under. Ich kann mich für einige Tage an die Erinnerung krallen, Bad Zwischenahn und die Treffen der Menschen, die das gleiche Problem haben wie ich. Der nächste Dreh ist in Südafrika. Mal wieder eine lustige Werbung. Barbara und Julius sind immer noch dabei. Der Flug über den Südpol wird zu meinem erneuten Rückfall. 16 Stunden Flug. Ich spüre den Alkohol in meinen Adern schier explodieren. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben. Dann Ankunft in Südafrika. Arbeit, Familie. Ich reiße mich zusammen, was auch funktioniert, mit Ach und Krach. Wir erleben spannende Safaris und Ausflüge zwischen den großen Meeren, arktischer Atlantik, indischer Ozean, Cape Hope, am anderen Ende der Welt, macht mich sprachlos und mahnt mich mit seinem stürmischen Wind zum Handeln. Ich werde klar. Zurück in Berlin suche ich nach der Gruppe, die sich mir in mein Hirn eingebrannt hat. Ich finde sie im Gemeindehaus einer Kirche. Die Gemeinschaft von Süchtigen nimmt mich auf. Ich versuche, meinen sogenannten Promi-Status auszublenden. Schwierig. Erfahrung, Kraft und Hoffnung werden mir geschenkt. Endlich ein Lichtblick. Heute bin ich frei von der schlimmen Unruhe der aktiven Sucht. Und immer noch gilt, nur für heute. Die Zeitspanne ist deutlich länger geworden, die Gefahr leider nicht kleiner. Dann wird es milder mit mir. Ich denke plötzlich nicht mehr an den Stoff. Eine nicht zu unterschätzende Geduldsübung hat sich gelohnt. Ich nehme tatsächlich nichts mehr zu mir, was mein Bewusstsein trüben oder verändern könnte. Das hat sich erledigt. Die Welt wirkt etwas fremd auf mich. Leicht ist es nicht, anderen beim unverfänglichen Genießen zuzuschauen. Nachts schrecke ich oft auf. Wie konnte es überhaupt so weit mit mir kommen? Ich bin das schon immer gewesen, süchtig nach Fülle, in jeder Beziehung. Essen, Trinken, Liebe und Spielen. Gott sei Dank ist bei mir mit Spielen nur das Schauspielen gemeint. Es gibt einen Spruch, den ich allerdings erst etwas verspätet verstehe. Wen der liebe Gott liebt, den macht er zum Alkoholiker. Seltsam. Ich sitze nun seit einigen Jahren in meiner Selbsthilfegemeinschaft. Sie ist weder eine Sekte noch ein Teil einer Kirche und unabhängig von Politik. Hier kommen süchtige Menschen zusammen, die den Wunsch haben, Drogen aus ihrem Leben fernzuhalten. Ich weiß, und alle anderen an den Tischen auch, dass ich nicht allein bin mit meiner Krankheit, aber auch, dass sie nicht heilbar ist. Ich kann ihr Fortschreiten verhindern, indem ich immer wieder meine Gruppen aufsuche. Die Menschen in diesen Gruppen stellen ihre eigenen Erfahrungen für andere zur Verfügung, indem sie die Botschaft »Genesung ist möglich« selbst vorleben, durch das Weitererzählen ihrer eigenen Erlebnisse und nicht durch die Vorgabe von Regeln oder indem sie anderen gute Ratschläge erteilen. Ein Leben ohne Drogen ist möglich. Alkohol ist eine Droge. Es gibt Menschen, für die ist Alkohol oder der gelegentliche Genuss von leichten Drogen eine Option und gehört sogar zu ihrer Lebensqualität. Ich respektiere diese Menschen. Viele meiner Freunde trinken gemäßigt. Ich gönne es ihnen. Ich bin kein besserer Mensch, weil ich nicht mehr trinke und keine Drogen konsumiere. Ich bin kein Moralapostel. Aber in Bezug auf mich selbst geht es dabei definitiv um Leben oder Sterben. Das macht die Sache manchmal etwas unentspannt. Ich verstehe, wenn die eine oder der andere denkt, ganz schön kompliziert. Menschen, die betroffen sind, können vielleicht etwas von meinen Geschichten mitnehmen. Ich habe mir selbst eingestanden, nichts ging mehr mit den Drogen und nichts mehr ohne sie. Ich habe mich der Fürsorge Gottes anvertraut. Er hat mich in meine erste Gruppe geführt und mir gezeigt, dass andere es schaffen können. Wenn ich ihrem Beispiel folge, kann ich geduldig mein Leben ordnen und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft sein. Nur unter diesen Vorzeichen konnte ich dieses Buch schreiben. Keine bewusstseinsverändernden Substanzen einnehmen, nüchterne Betrachtungsweise üben und die Füße stillhalten. Ich durfte schließlich auch meinen Vater loslassen, indem ich mich meinen Freunden anvertraute. Der Schmerz hatte sich quasi in meinem Konsumverhalten verklemmt. Ich erzählte davon an den Tischen. Das habe ich so lange getan, bis der Schmerz milder wurde. Die Wut und die Angst vor dem Versagen durfte ich loslassen und die Wertschätzung von jedem einzelnen Sandkorn in meinen Schuhen. Ich wurde fähig, Gelassenheit zu üben. Ich spüre, dass ich nicht der einzige Mensch im Universum bin, der Probleme hat. Ich bleibe im Heute und versuche, mich ernst, aber nicht wichtig zu nehmen.